Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Das bin ich. Guten Tag. Amdam Aboud war als algerischer Vertragsarbeiter in der DDR tätig und er erinnert sich an das, was ihm im August 1975 in der Erfurter Innenstadt passierte, so.
Ich habe versucht, mich in ein Café zu retten, doch sie haben mir die Tür vor der Nase zugemacht und ich war gefangen. Dann bekam ich einen Schlag auf den Hinterkopf und verlor das Bewusstsein und wachte erst wieder in der Klinik auf.
Vor 50 Jahren wurden Aboud und zwei Dutzend weitere Algerier von einem Mob durch Erfurt gejagt und teils schwer verletzt. Erst jetzt werden die rassistischen Übergriffe aufgearbeitet. Gleich unser erstes Thema hier im Kompressor. Von diesem Ereignis haben viele Menschen in Erfurt, aber auch in Deutschland noch nie gehört. Vom 10. bis 13. August 1975 fanden in Erfurt die ersten wirklich großen rassistischen Ausschreitungen nach 1945 statt. Und zwar gegen algerische Vertragsarbeiter. Erst jetzt, 50 Jahre später, werden diese Ereignisse aufgearbeitet in Podien und Gesprächsrunden, die von der Erfurter Universität organisiert wurden. Vertreter der Stadt waren leider nicht anwesend. Davon haben wir hier auch im Deutschlandfunk Kultur bereits in den vergangenen Tagen berichtet. Rashid Jadla ist als Hip-Hop-Künstler unter dem Namen Sonne Ra bekannt. Er wurde 1978 in Erfurt geboren, als Sohn eben eines algerischen Vertragsarbeiters und einer weißen deutschen Mutter. In seinen Songs hat er immer wieder Rassismen und Ausgrenzung verarbeitet. Und wir sprechen jetzt mit ihm. Herzlich willkommen im Kompressor, Rashid Jadla.
Hallo, dankeschön für die Einladung zum Gespräch. Winke, winke aus Erfurt.
Viele Menschen haben ja in diesen Tagen wirklich zum allerersten Mal von den Ausschreitungen in Erfurt vor 50 Jahren gehört. Wir haben uns gerade im Vorgespräch schon aufs Du geeinigt. Weißt du noch, wann du zum allerersten Mal von diesen Ereignissen erfahren hast?
Meine Mama hat mir davon erzählt. Die war zu dieser Zeit mit meinem Vater auch auf diesem besagten großen Platz, diesem Anger. Das ist der zentrale Platz in Erfurt, wo sich alle Bahnen kreuzen und wo man auch umsteigen kann. Und da treffen sich immer alle und so. Und auf dem Platz ist auch dieses große Postgebäude, wo sich die Algerier drin dann gerettet und verbarrikadiert hatten. Zusammen mit der Polizei haben die sich da drin verbarrikadiert.
Wir müssen nochmal rekonstruieren. Es waren rund 300 junge, gewaltbereite Erfurter, muss man sagen, die 25 algerische Vertragsarbeiter im Grunde durch die gesamte Innenstadt gejagt haben. Wie ging das alles los?
Also ich glaube, das hat vor allem damit zu tun, dass unsere Väter eine gute Zeit mit den Frauen, mit den Erfurter Frauen hier hatten. Ne? Unsere Väter sahen gut aus, die hatten Sachen, die es nicht in der DDR gab, die kamen aus dem sogenannten Westen, aus Frankreich, die hatten so Levis schon an und Schlaghosen, aufgekämmte Afros und sahen gut aus, haben gut gerochen, haben eine gute Zeit gehabt, haben Partys gemacht, haben Platten mitgebracht, Bob Marley und irgendwelche funky Musik, haben gekocht, anderes Leben mitgebracht, ne? Andere Mentalität gehabt. Und darauf sind die Frauen natürlich geflogen. Und die haben wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit hier halt auch gehabt. Ne? Also, und das hat dann einigen Männern, die sich dann zusammengerottet hatten, ein paar hundert Männer, überhaupt gar nicht gefallen. Die haben halt dann gesagt, okay, die eine oder andere Frau hat dann Sex gehabt und ist schwanger geworden und hat dann zum Beispiel einfach gesagt, okay, ich wurde vergewaltigt, weil in der Familie das eher akzeptiert worden wäre, als wenn sie gesagt hätte, ich habe einfach Sex gehabt mit dem Mann oder wir lieben uns oder so. Und daraus hat sich das dann so ergeben, dass dann so zwei, drei Leute auch in diesem Mob waren, die gesagt haben, das sind Vergewaltiger. Wie wir alle wissen, ist Rassismus und Sexismus ja gehen ja einher und sind untrennbar miteinander verbunden. Und ich denke schon, dass es ein gewisser Neid, Eifersucht war, die Männer zusammengerottet hat, Das war der Grund, also die Frauen waren der Grund.
Das war sozusagen dieser Hintergrund und das Ganze ist dann eskaliert bei einem Volksfest, glaube ich, ne, auf dem Erfurter Domplatz. Und dann gab es eben diese Hetzjagd durch die Innenstadt und mehrere Vertragsarbeiter, mehrere Algerier wurden wirklich krankenhausreif geschlagen. Du bist ja jetzt nach 75 geboren, also Jahrgang 78. Hast du denn in Erfurt selber Rassismus erlebt und wenn ja, in welcher Form?
Ja, ich habe natürlich, bin dann mit der Generation Kinder, die praktisch die Kinder von denen waren, die unsere Väter durch die Stadt gejagt haben, bin ich dann ja in die Schule gegangen. Ne? In die erste Klasse bin ich gekommen und habe dort auch schon tatsächlich in den ersten zwei Wochen sogenannte Klassenkloppe bekommen, weil mein Vater ein Vergewaltiger sein sollte. Ja, also so, dass ich wusste damals ja noch nicht mal, was das bedeutet. Aber diese Vergewaltigungsgeschichte ist ja heute, also die hat sich bis heute auch gehalten. Ich erinnere mich 2015, wo 8000 Leute durch Erfurt gezogen sind und Ausländer rausgeschrien haben und alles und dann zum Höcke auf den Domplatz gegangen sind. Und die Gegendemonstranten haben halt so Nazis rausgerufen und dann haben so diese Leute, die da alle die AfD wählen, dann auch gesagt, passt auf, wenn der erste N euch vergewaltigt, dann steht ihr nicht mehr auf der Seite. Also dass unsere Väter oder dass wir Vergewaltiger sind, das ist ja auch ein alter böser Geist, der sich schon ziemlich lange hält und ist auch kein ostdeutsches oder deutsches Problem nur, sondern wirklich ein europäisches Problem. Und findet sich ja in vielen Formen wieder. Ja.
Um jetzt nochmal bei deiner Geschichte zu bleiben, wie haben deine Eltern dich da vielleicht aus der Schusslinie holen können oder dich da bestärken können, gegenzuhalten? Oder wie haben deine Eltern dich möglicherweise auch, ja, ob dieser Situation, ob dieser Anfeindung bestärken können?
Leider ist mein Vater schon verstorben. Er ist also tödlich verunglückt, als ich 11 Monate alt war, hier als er auf dem Weg zur Arbeit war, im Unfall. Und ich bin also mit meiner Mama alleine groß geworden. Und meine Mama ist aber ziemlich tough und rebellisch. Es hat ja auch viel Kraft gekostet, durch die Stadt zu laufen, mit erhobenen Hauptes. So mit einem algerischen Mann und deutscher Frau. Also meine Mama hat auch Diskriminierung erfahren dadurch, wurde sie dann natürlich die sogenannte Ausländerschlampe oder irgend sowas und konnte mir deshalb trotzdem auch vieles, was mein Vater zum Beispiel ihr erzählt hat oder wie er gewesen ist, das konnte sie mir trotzdem irgendwo vermitteln und konnte mir auch eine bestimmte Stärke geben. Gleichzeitig war sie auch republikflüchtig gewesen und fast 2 Jahre im Gefängnis vorher, also so Anfang der 70er. Und dadurch hatte sie auch schon eine bestimmte Stärke und hatte auch eine bestimmte politische Einstellung. Die war also auch, ist auch Kommunistin und war auch Kommunistin, hat aber mit dem System der DDR überhaupt gar nicht was anfangen können auch und wollte da auch weg. Und ja, das ist, die hatte mir einfach da viel helfen können. Die konnte mich schon stärken und indem sie mir einfach beigestanden hat und das nicht ignoriert hat, in die Schule gerannt ist, wenn es wieder mal Ärger gab, den es ständig gab, sich vor die Klasse gestellt hat und die Kinder auch zur Rede gestellt hat, Dialog gesucht hat, auch von den Lehrern teilweise belächelt worden ist, wenn sie da irgendwie sich engagiert hat. Und den Rest muss ich mir irgendwie selber klar machen.
Rashid Jadda, du hast ja als Musiker den Künstlernamen Sonne Ra gegeben, natürlich auch in Anlehnung an den großartigen Sun Ra. Wenn wir beim Stichwort Namen sind, dann habe ich in der Taz in einem Interview gelesen, dass du tatsächlich eine Zeit lang diesen Namen Rashid abgelegt hattest, beziehungsweise einen anderen Vornamen anempfohlen bekommen hast und dir nahegelegt wurde, dir einen anderen Vornamen zu geben. In welchem Alter war das?
Also ich war da 13 und mir sind da leider einige schlimme Sachen passiert mit Gewalt und auch Entführung und Folter. Und das ist dann so weit gegangen, dass ich nicht mehr in die Schule gegangen bin. dann kamen irgendwann Briefe und das kam dann raus und dann hieß es, dass ich habe dann gesagt, ich habe Angst, in die Schule zu gehen, ich will sowas nie wieder erleben und so weiter. Und dann haben die gesagt, haben die meiner Mama, die Lehrer, sowie auch Mitglieder meiner deutschen Familie gesagt, dass das Problem mein Name ist, wenn der schon irgendwo steht, keiner weiß, wie man den ausspricht. Mhm. Und dass, wenn ich hier in Erfurt in Deutschland leben soll, dass ich dann auch einen deutschen Namen brauche. Mhm. Und dann haben die das halt einfach gemacht. Ich war damit eigentlich auch überhaupt nicht einverstanden, aber die haben mir den Namen dann einfach mir den deutschen Namen verpasst. Und es ist auch eine gängige Praxis.
Okay.
Es ist jetzt nicht so, dass ich da ein Einzelfall bin. Ne? Genau wie es Kinder gibt, die ihr Leben lang aufwachsen, weil ihre Mutter angeblich von einem Algerier vergewaltigt worden ist. Das ist kein Einzelfall, das ist also des Öfteren vorgekommen. Ich kenne Jungs wie Mädchen, die mir das erzählt haben. Und es ist eine gängige Praxis gewesen, Leute, also Kinder der ehemaligen Vertragsarbeiter in der DDR, dass die Vornamen dann doch noch so eingedeutscht haben. So was weiß ich, sowas wie von Laid in Lars.
Mhm.
Ne? Oder sowas zum Beispiel auch. Ja? Also gibt es zum Beispiel auch jemanden, den ich kenne, dem das passiert ist, um sie dann einzudeutschen, zu assimilieren, ja, um sie hier zu integrieren. Aber ich habe mir meinen Namen wieder dann zurückgeholt. Und habe jetzt den Namen meines Vaters vor Zunahme und ja.
Wir sprechen mit Rashid Jadlar, Hip-Hop-Musiker, auch bekannt unter dem Namen Sonne Ra. Und wir sprechen anlässlich des 50. Jahrestages der ersten wirklich großen rassistischen Ausschreitungen nach 1945. Vom 10. bis 13. August 1975 fanden nämlich in Erfurt schwere rassistische Ausschreitungen gegen algerische Vertragsarbeiter statt. Rashid, dein Vater war ein algerischer Vertragsarbeiter und du beschäftigst dich mit Rassismus, mit Ausgrenzung, auch in deiner Musik, in deinem künstlerischen Werk. Du arbeitest an einer Pentalogie, also an einem Fünfteiler, wenn man so will. Und wir hören jetzt einen Song, der hat einen erstmal sehr, sehr abgefahrenen Namen und kommt aus einem Album mit dem Titel Straight Inge Inge.
Das ist wirklich ziemlich lustig. Ein Freund von mir hat immer gesagt, halt die Axt wie Inge Meisel, Rashid, halt die Axt wie Inge Meisel. Und das hängt damit zusammen, dass die Frau Inge Meisel, möge sie in Frieden ruhen, schon sehr alt war und aber immer noch ziemlich tough und frisch am Start, so immer noch sowieso unendlich Power hatte. Und manchmal habe ich gejammert und dann hat er zu mir gesagt, ja Mensch, Rashid, halt die Axt wie Inge Meisel. Und irgendwann, ja, die Rapper, die wollen wie Genghis Khan sein oder wie Escobar. Und ich habe mir dann einfach gedacht, ey Mann, wenn ich die Axt wie Inge Meisel halten soll, warum nicht? Und dann ist irgendwie der Name Straight Inge Inge dann geboren worden. So. Und ja, und dann die ganzen Tracklists sind auch irgendwie mit dem Wortspiel Inge verbunden. Sowas wie Der Lauf der Inge, ne? Oder Ing Ding Dong oder halt auch Flücht Inge. Und den können wir uns jetzt gerne mal anhören.
Das machen wir. Hier ist Flücht Inge, eine sehr ungewöhnliche Hommage an die sogenannte Mutter der Nation, die 2004 verstorbene resolute Volksschauspielerin Inge Meisel, besungen von Rashid Jadlar, a.k.a. Sonne Ra.
Ja, Mutter.
Ja, Bibi.
Ollo. Frage mich, wohin das führt. Bring die Kinder zur Hintertür. Wohin mit dir und wohin mit mir? Überall, alle sind gestört. Ich bin gerührt. In die Mumu, der Nafri, die Finger führt. Sie sind empört. Der besorgte Bürger nimmt das Gewehr. Sinn entleert, leid der Geil. Schimpft er mit einem Sieg, hi. Keiner kann vor sich selbst wegrennen. Wir befinden uns in einem Kreis. Oder siehst du das falsch? Hauptbahnhof, tausend los, lauf ich los und renn. Auf der Flucht vor den Purpus bin. Mama oder Mura, wurde bloß wohin? Irgendwo hin, straight in the ink. Mama oder Mura, wurde bloß wohin? Irgendwo hin, straight in the ink.
Mom on the Murat, what the plus wohin? Irgendwohin, straight in eng, Lampedusa, Italien, straight aus dem Leben.
Wir sind im Gespräch mit Rashid Jadla, Hip-Hop-Musiker, auch bekannt unter dem Namen Sonne Ra. Und wir sprechen aus Anlass des 50. Jahrestages der ersten wirklich großen rassistischen Ausschreitung nach 1945. Im August 75 fanden nämlich in Erfurt schwere rassistische Ausschreitungen gegen algerische Vertragsarbeiter statt. Um die 300 junge Männer jagten damals eine Gruppe von 25 Vertragsarbeitern durch die gesamte Innenstadt. Es kam zu schweren Verletzungen. Die Männer, die Algerier, wurden wirklich krankenhausreif geschlagen. Rashid Jadla ist Jahrgang 78. Also du hast sozusagen von deiner Familie über diese Ausschreitungen erfahren. Wie bist du eigentlich in Erfurt aufgewachsen? Also warst du sozusagen untergebracht in so einer Community oder warst du in Kontakt zu so einer Community von Nichtweißen in Erfurt?
Ja, also so als wir Kinder waren, war es natürlich so, dass unsere Mütter dann durch unsere Väter wiederum, die miteinander befreundet waren, dass wir dann auch so, wenn die sich getroffen haben und Kinder da waren, dass wir dann auch zusammen gespielt hatten. Also ich kann mich erinnern, dass ich früher mit dem Sian oder der Hatifa oder der Fatima auch schon gespielt habe und da wurden dann auch so Partys gefeiert und alles. Und da konnte man auch mal so ein bisschen sowas wie unter sich sein. Das gab's schon auf jeden Fall. Und auch in meiner Jugend war ich dann irgendwie auch bestrebt, schon so im jungen Alter mit 14, 15, habe ich mich schon selbst den Geschwisterbeauftragten genannt und habe immer Ausschau gehalten nach einigen Vertragsarbeiter aus verschiedenen Ländern, die dann so ein sozialistisches System hatten oder so. Ja, und so zusammenkommen und sich austauschen und sich auch untereinander erkennen und sowas, das hat dann immer mehr zugenommen. Und auch Veranstaltungen haben wir dann selbst organisiert, uns selbst mobilisiert. Wir haben selbst unsere Türsteher selbst gestellt. Wir hatten wirklich afrikanische Türsteher und nicht von diesen rechten Firmen, die es hier gibt. Also es sind Firmen, wo ich ganz genau weiß, dass die Geschäftsführer richtige rechtsradikale Menschen sind. Und die wollten wir natürlich nicht zum Beispiel auch an irgendwelchen Hip-Hop-Jams stehen haben an der Tür und haben da alles selber gemacht. Also hier ist es ganz wichtig, auf jeden Fall sich so selbst zu organisieren und selbst zu mobilisieren, weil das sonst, also zumindest damals, jetzt ist es ja auch schon ein bisschen anders in Erfurt geworden. Es ist viel mehr Farbe schon als früher da. Und es scheint ein bisschen besser zu werden.
Das klingt total hoffnungsfroh. Das würde ich dich nämlich auch so gerne noch fragen wollen. Du hast vorhin schon mal auch ganz klar anklingen lassen, dass du das Problem nicht für ein spezifisches DDR-Phänomen hältst. Wir haben auch in Hamburg Pogrome erlebt in den 80er Jahren, aber natürlich denken wir schon an Hoyerswerda, wir denken ganz klar an verschiedenste gewalttätige Auseinandersetzungen, wir denken vor allen Dingen an rassistische Übergriffe in Ostdeutschland oder haben den Eindruck, dass es in unserem kollektiven Gedächtnis mit Ostdeutschland doch noch stärker verbunden. Wie siehst du das? Also wie DDR-spezifisch sind diese Art Übergriffe für dich oder ist das, wie du sagst, eigentlich ein übernationales, ein europäisches Phänomen, auch vielleicht ein zeitloses Phänomen?
Ja, also es gab natürlich einige Faktoren hier in Ostdeutschland, wie zum Beispiel, dass die Grenzen zu waren und das hieß ja auch Vertragsarbeiter und nicht Gastarbeiter, ist ein riesengroßer Unterschied. Mhm. Gastarbeiter konnten ja dann in der BRD emigrieren, ne? Und konnten ja trotzdem, was weiß ich, zum Beispiel auch einen Laden aufmachen oder irgendwas. Da gab es auch, in der BRD war das dann auch so, dass ja das Arbeitsverbot oder die Arbeitserlaubnis nicht mehr so gegeben worden ist, aber in der DDR sind einfach gar keine Menschen rein oder rausgekommen, sodass jegliches Fremde so unbekannt war, dass die Leute hier auch halt schräg an Xenophobie leiden, also an der Angst vor Fremden. Und dadurch gibt es hier eine andere Auffassung. Gleichzeitig ist das Selbstverständnis im Sozialismus so gewesen, dass alle Nazis drüben sind und hier es gar keinen Rassismus gibt. Also Rassismus wurde hier auch tabuisiert und auch politisch wurde ja die Reaktion auf den Pogrom in Erfurt 75 darauf gelenkt, dass es westdeutsche Akteure waren, die das provoziert hätten oder so. Aber im Allgemeinen, das ist einfach die Geschichte von Ostdeutschland. Aber es gibt halt auch die Geschichte in Westdeutschland und es gibt auch die Geschichte in Frankreich oder in England. Allgemein, glaube ich, in der westlichen und weisen Welt ist Rassismus genau wie Judenfeindlichkeit ja schon seit hunderten Jahren strukturell und postkolonial und epigenetisch irgendwie so verankert und eingearbeitet in die Denkstrukturen der ganzen Gesellschaften, dass das, glaube ich, noch ein langwieriger Prozess ist. Aber ich bin wirklich guter Dinge. Ich bin voller Hoffnung aus diesem Grund, weil wir mehr werden, weil wir irgendwann nicht mehr in der Unterzahl sind und weil wir immer mehr werden und uns durchsetzen werden und nicht mehr zu einer Minderheit irgendwann gehören. Das glaube ich ganz einfach. Jetzt, ja, das so bin ich deshalb ganz guter Hoffnung, dass so ein Gleichgewicht, dass das dann so ausgeglichen ist und sich die Menschen so irgendwann schon dran wöhnen werden. Es passiert ja gerade ganz viel. Boris Becker, sein Sohn, hat 17.000 Euro Schmerzensgeld bekommen, weil einmal jemand das N-Wort gesagt hat. Wenn ich mir vorstelle, dass ich auch für jedes Mal so viel Geld bekommen hätte, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich reicher als Elon Musk und Jeff Bezos zusammen. Yo.
Rashid Jadla, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Als Hip-Hop-Musiker ist er wohlbekannt unter dem Namen Sonne Ra. Und wir haben gesprochen anlässlich des 50. Jahrestages der Ausschreitungen der Ereignisse in Erfurt 1975. Damals wurden 25 junge algerische Vertragsarbeiter nach einer Hetzjagd durch die Innenstadt krankenhausreif geschlagen. Die ersten großen rassistischen Ausschreitungen nach 45. Ganz herzlichen Dank, Rashid Jadla, für das Gespräch.
Bitteschön, gern geschehen.
Im Weltall hört dich niemand schreien. Das war der Slogan zum Kinohit Alien von 1979. 7 Kinofilme über das Alien gibt es seitdem und jedes Mal kämpft eine Frau auf Raumschiffen oder auf fremden Planeten gegen dieses glänzende, schleimige Raubtier aus dem All. Das Alien hat Klauen, es hat spitze Zähne und einen Peitschenschwanz. Jetzt kommt dieses Wesen zum allerersten Mal auf die Erde in der Serie Alien Earth, ab heute zu sehen bei Disney+. Unser Kollege Stefan Mesch hat schon 6 von 8 Folgen sehen dürfen. Hallo Stefan.
Hallo.
Wovon handeln diese 8 Episoden ungefähr?
Also wir sind im Jahr 2190 und wir sehen 2 Geschwister. Der Bruder ist Sanitäter und er wird von einem Konzern ausgebeutet. Und seine kleine Schwester, die ist unheilbar krank. Und dann teilt ihm der Konzern mit, deine Schwester ist gestorben mit 12. Aber in Wahrheit steckt der Konzern die Schwester in einen erwachsenen Synth-Körper, in einen Roboterkörper. Denn 6 solcher Kinder sind jetzt super stark und wie so Superheldinnen, aber sie sind halt im Kopf noch 12 Jahre alt. Und sie werden vom Konzern auf so einer versteckten Tropeninsel versteckt und erzogen.
Das macht diese Firma, weil sie die wie so lebende Versuchskaninchen praktisch für diese Versuchsanordnung braucht?
Genau, die wollen das verkaufen als so Unsterblichkeitsding. Mhm. Also praktisch, wenn du später selbst krank bist, kannst du auch so einen Körper nehmen. Das sind die Versuchskaninchen. Mhm.
Verstehe, okay. Also da rennen jetzt diese Versuchskaninchen rum und dann?
Dann stürzt ein Raumschiff ab und das Raumschiff hat im All ganz schlimme Tierspezies gesammelt und 2 Konzerne führen jetzt einen heimlichen Krieg um diese gefährlichen Tiere aus dem Weltall, weil jedes Tier kann Profit bringen, sobald man das Tier gezielt als gruselige Biowaffe nutzt. Also es geht gar nicht darum, die Menschheit jetzt vor diesen Tieren zu schützen, sondern beide Firmen wollen Angst und Schrecken verbreiten mit diesen Killertieren.
Okay, also Tier als gefährliche Biowaffe, da könnte ich mir vorstellen, kommt jetzt das Alien ins Spiel.
Genau, also alle Alien-Filme und diese neue Serie Alien Earth erzählen immer wieder von diesem Raubtier, diesem Alien. Ein Name dafür ist auch der Xenomorph. Aha. Das ist erstmal ein Ei und aus dem Ei schlüpft dann so ein Krabbelskorpion mit so einem Tentakel raus und der springt Leuten ins Gesicht und legt dann etwas im Brustkorb ab. Und dann sehen wir erstmal halt so Menschengruppen, also zum Beispiel ein Team auf einem Raumschiff oder auf einer Expedition auf einem fremden Planeten. Und es gibt in den Filmen und jetzt auch in der Serie viel Raum für so eine unheimliche Atmosphäre. Aber es gibt auch erstmal noch viel Platz für Gespräche und Psychologie, nur wächst halt da mindestens einer Person immer was im Brustkorb. Und ist das Alien dann aber erstmal gewachsen, dann springt es aus der Brust raus und wächst sofort und dann ist alles egal. Also dann wird nur noch weggerannt oder gekämpft.
Aber das alles sollte man schon vorher wissen, um überhaupt Spaß zu haben an dieser neuen Serie Alien Earth?
Nee. Die Figuren wissen das ja auch nicht und diese neue Serie ist sehr zugänglich. Also es ist zwar blutig, aber es gibt ganz viel Humor. Und ganz neu an der Serie ist, dass es jetzt eben um diese Kinder geht in diesen Roboterkörpern. Und dass die Kinder in jeder Szene angelogen werden. Vom Konzern und von den Pädagoginnen und von den Ärztinnen. Und sie müssen sich dann gegen so manipulative Erwachsene ermächtigen. Aber sie sind halt alle 12. Jeder Alien-Film bisher hat immer so eine Frau gefeiert als Einzelkämpferin. Mhm. Aber die Serie, die zeigt jetzt so ein komplexeres Miteinander. Also man nimmt sich für die Figuren viel mehr Zeit. Und ich glaube besonders, wer selber mit Kindern arbeitet oder lebt, wird hoffentlich bei jeder Szene auf die Frage gestoßen, was brauchen Kinder? Weil hier in der Serie, da kriegen die nie, was sie brauchen.
Das wiederum hört sich ganz sehenswert an. Also würdest du sagen, das macht die Serie auch interessant, diese Kinder?
Genau, ich hätte nie damit gerechnet. Also das ganz Besondere hier ist, es geht wirklich um Kinder in Einrichtungen. Und das Gewaltsame an Einrichtungen wird hier in ganz vielen Facetten gezeigt. Also alles, was beklemmt ist an einem Waisenhaus zum Beispiel, an einem Kinderkrankenhaus oder auch an schönen Orten wie einem Schullandheim. Ich denke auch ganz viel an Jurassic Park, weil das hat ja auch so gruselige Tiere, also Dinos halt. Und Jurassic Park spielt aber so in Anlagen, also Parkanlagen, Zooanlagen, Laboranlagen, Urlaubsanlagen. Und so ist die Serie Alien Earth aber zu Einrichtungen, also zu pädagogischen Institutionen, die halt Kinder betreuen und erziehen. Die Serie ist brutal, aber ich hoffe, vor allem so manipulierte ältere Jugendliche gucken das unter der Bettdecke und sehen, genauso schadet mir gerade meine Schule vielleicht oder mein Verein.
Mhm. Also du würdest so unterm Strich sagen, klare Empfehlung?
Ja, absolut. Also toll sind die Figuren, der Witz und dieser Grusel. Ich finde, alles ist so ein bisschen plakativ und jede Szene selber könnte so 20 Sekunden kürzer sein. Und ein Problem, also ich habe mich halt voll drauf gefreut, weil ich dachte, es geht bestimmt wegen den ganzen Konzernen ganz viel um Kapitalismuskritik. Aber die ist mir zu dünn, weil der Böse ist so wie Mark Zuckerberg in Charismatisch. Aber für mich sind der echte Meta-Konzern oder Elon Musk oder auch Apple heute so viel gruseliger. Also der große Gewinn ist wirklich was, mit dem ich nie gerechnet hätte, nämlich diese ganz einfache Neuerung. Wir haben hier mehr Figuren und für das Miteinander dieser Figuren nimmt man sich mehr Zeit und dann sind es ausgerechnet Kinder und sie faszinieren mich total.
Sagt Stefan Mesch über Alien Earth. 2 von 8 Folgen sind ab heute auf Deutsch bei Disney Plus zu sehen und jeden Mittwoch gibt es dann eine neue Folge. Ganz herzlichen Dank dir, Stefan.
Gerne.
In den USA sorgt gerade ein kleiner Copyshop für Furore, denn der Laden in einem kleinen Dorf an der Westküste, der druckt selbstdesignte Plakate gegen Trump, die sich verbreiten wie ein Lauffeuer. Unsere Korrespondentin Martina Butler berichtet.
Eine Hauptstraße in einem kleinen Dorf auf einer Insel vor den Toren von Seattle. In fast jedem Geschäft hängt ein Plakat. Stronger together. Zusammen sind wir stärker, steht drauf. Oder Stand up for love, ein Plakat, auf dem 2 Frauen sich küssen. Oder der Aufruf Make good trouble, macht guten Ärger. Die Quelle vieler dieser Protestplakate ist der kleine Printshop am Ende der Straße. Cindy kauft gerade ein großes Schild für ihren Vorgarten. Ihre Art, gegen die Trump-Regierung zu protestieren.
Ich liebe dieses Plakat. Da steht drauf, dass es patriotisch ist, zu widersprechen. Es ist wichtig, dass wir aufstehen bei allem, was gerade passiert.
Joe Menth gehört der Laden. Seine Fenster sind mit Protestplakaten zugepflastert. Keine Könige, keine Herren steht auf einem. Ein anderes ist das Zitat eines Politikers. Die Macht der Menschen ist größer als die Menschen an der Macht. Und Joe freut sich über die Reaktionen.
Die Nachfrage ist groß, viele positive Rückmeldungen. Man sieht die Poster jetzt hier in vielen Schaufenstern. Lehrer und Profs haben angefragt und wir haben Hunderte an sie ausgegeben, die sie nun in den Klassenzimmern aufhängen.
Es ist seine Form des Protests, denn zu Demos zu gehen, ist für ihn oft nicht drin.
There's a lot of people that I know personally that
Es gibt viele Leute, die ich kenne, die Aktivisten sind. Aber wenn sie nicht zur Arbeit erscheinen, weil sie demonstrieren, verlieren sie ihren Job. Es kann sich keiner leisten, nicht bei der Arbeit zu erscheinen.
They simply can't not work to show up in the streets.
Seine Frau hat eine Webseite ins Leben gerufen. Darauf sind Designs von Protestplakaten, die man sich kostenlos runterladen kann. Und Joe ist stolz, dass sie Bilder gesehen haben, wo ihre Plakate bei Demos quer durchs Land hochgehalten wurden. Die Idee, für seine Art Kritik an der Trump-Regierung loszuwerden, hatte Joe, als er sah, dass andere Druckereien Stimmung mit Plakaten für die Republikaner machten.
Wir wissen, dass es auf der anderen Seite Leute gibt, die genau das Gegenteil von uns machen. Wir haben beispielsweise herausgefunden, dass ein Laden in Oregon die Schilder im Wahlkampf unter den Produktionskosten rausgegeben hat an alle, die als Republikaner registriert waren.
Das kann sich Joe nicht leisten, aber er verkauft die Protestplakate zum Selbstkostenpreis. $20 für ein großes Schild für den Vorgarten beispielsweise. Auch wenn er viele positive Reaktionen bekommt, hat er natürlich auch Kritiker erlebt.
I've seen people walk by, you know, flipping the middle finger.
Leute haben den Mittelfinger im Vorbeigehen gezeigt, aber das waren vielleicht 4-5 in den letzten Jahren.
4 or 5 people total in the last few years.
Davon lässt sich Joe nicht bremsen. Neben Aufklebern, Plakaten und Vorgartenaufstellern liegen bei ihm auch kleine geheftete Broschüren zum Mitnehmen aus.
Simple Sabotage Field Manual.
Einfache Sabotage, eine Anleitung. Das wurde von der Regierung im Zweiten Weltkrieg veröffentlicht. Oder die nationale Strategie für den Widerstand. Das hat das Weiße Haus am Tag, bevor Trump ins Amt kam, veröffentlicht. Sowas haben wir hier 100-fach rausgegeben.
Cindy findet das Engagement des kleinen Printshops gut. Sie blickt mit Sorgen auf die Kongresswahlen im kommenden Jahr.
I'm a little nervous. There's so many efforts now to control the vote that I'm nervous about that.
Es gebe so viele Initiativen, die Wahlen zu kontrollieren, sagt sie. Das macht sie unruhig. Zusammen mit ihrer Tochter und ihrem Mann hat sie sich schon im Wahlkampf engagiert. Das würden sie wieder machen, bis sich etwas ändert, sagt sie entschlossen.
And we will do it again. We'll do it until things change. We're very committed.